Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Zu Personalangelegenheiten äußert sich die Taz ganz grundsätzlich nicht.
So die Taz-Chefin Ines Pohl gestern Nachmittag gegenüber dem Radio 1 Medienmagazin. Der Hintergrund für die ungewohnte Reserviertheit der eher als transparent bekannten linksalternativen Tageszeitung. Bei ihr wurde eingebrochen und ein Taz-Journalist dabei überrascht, wie er einen Keylogger, einen illegalen Datensammler, von einem Computer entfernen wollte. Das ist ein strafrechtlich relevanter Vorgang. Alle Informationen, die nun bekannt werden, könnten die Ermittlungen und einen möglichen juristischen Weg erschweren. Andererseits ist es für ein Medienhaus wie die Taz schon erstaunlich, dass es in diesem Fall keine professionelle Öffentlichkeitsarbeit gibt. Zumal es noch einen zweiten Fall gibt, der, so scheint es, inzwischen mit dem mutmaßlichen verdächtigen Taz-Mitarbeiter irgendwie zusammenhängt. Dazu in der ersten halben Stunde mehr. Außerdem im Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 21. Februar 2015. Sie haben es ja in der letzten Woche gehört, die ARD stand unter Kritik des Auslands- und Krisenreporters Christoph Maria Fröder. Und heute gibt es dazu die Antwort aus Hamburg von ARD aktuell. Und das alles wie immer.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Wie schon erwähnt, ist die Öffentlichkeitsarbeit der Taz unbefriedigend. Eine aufgebrochene Redaktionstür, ein auf frischer Tat beim Abziehen eines Keyloggers gestellter Taz-Mitarbeiter, der alle Vorwürfe jedoch abstreitet, Hausverbot bekommen haben soll und abgetaucht, beziehungsweise nicht mehr auf E-Mail- und Telefonanfragen reagiert. Auf meine Interviewanfrage schrieb er, freut mich aber lieber nicht. Weil ich glaubte, in der Freude mit verbundener Ablehnung einen Widerspruch zu erkennen, fragte ich, warum er denn dem Branchendienst Newsroom.de ein Interview gewährte. Seine Antwort: Absage rein radiospezifisch. Bühlend hat die Fragen schriftlich gestellt und ich konnte über jeden Satz lange nachdenken. Bühlend, das ist Bühlend Ürik, der Chefredakteur des Branchendienstes Newsroom.de. Bühlend, und damit begrüße ich ihn jetzt per Skype. Als ich mit ihm diesen schriftlichen kurzen Dialog führte, war das Thema auch noch ein anderes. Gehen wir aber dennoch, weil es sich dann später entwickelt, chronologisch vor an den Wochenanfang zurück. 16. Februar 2015. Was war geschehen? Was hast du recherchiert?
Guten Abend erstmal. Also, was wir Anfang der Woche auf dem Schirm hatten, war, dass Kollege Sebastian Heiser der Süddeutschen Zeitung vorgeworfen hat, Schleichwerbung für Steuerhinterziehung zu machen. Das bedeutet, dass er in seinem privaten Blog berichtet hat und auch Audiodateien veröffentlicht hat, in denen er der Zeitung vorwirft, dass sie, als er damals für kurze Zeit dort gearbeitet hat, auch Schleichwerbung für Steuerhinterziehung gemacht hat auf Sonderseiten. Diese Vorwürfe hat aber der stellvertretende Chefredakteur Wolfgang Krach mir gegenüber dementiert.
Dazu muss man sagen, dass Sebastian Heiser das auf seinem Blog insofern alles dokumentiert hat, dass er also auch ganz genau aus diesem Jahr, das ist jetzt 8 Jahre her, Dialoge aufgeschrieben hat. Keine Gedächtnisprotokolle, sondern abgeschriebene Tonaufnahmen, die auch im Ton zu hören sind. Das ist natürlich ein ungeheuerlicher Vorwurf, den ich mit Professor Dr. Volker Lilienthal von der Uni Hamburg besprechen konnte. Gestern Nachmittag, er entdeckte 2005 bei der ARD Serie Marienhof gekaufte Dialoge und illegal platzierte Requisiten und wies der Produktionsfirma damals, das war die Bavaria, 10 Jahre systematische rechtswidrige Schleichwerbung nach, also ein ausgewiesener Experte für dieses Thema. Ich fragte ihn, wie er die Schleichwerbevorwürfe, die Süddeutsche Zeitung würde Banken zuliebe gefällige Artikel schreiben lassen, einschätze.
Das müsste man sich nochmal grundsätzlich und sehr genau anschauen. Wir haben es hier nicht nur mit einem Problem der Süddeutschen Zeitung zu tun, sondern mit einem Problem der deutschen Presse insgesamt. Seit vielen Jahren sind die notwendigen Grenzen zwischen Redaktion und Werbung sehr durchlässig geworden. Es gibt neue Werbeformen, die sich eher textlich ausdrücken, die von Werbekunden in Auftrag gegeben werden und dann eben von Journalisten in Artikel umgesetzt werden. Das ist eine sehr problematische Entwicklung. Und natürlich ist davor auch eine Qualitätszeitung wie die Süddeutsche Zeitung nicht gefeit. Ob hier wirklich der harte Begriff Schleichwerbung angebracht ist, das wage ich im Moment nicht zu beurteilen. Da muss man wirklich noch mal in all die Texte gehen, die damals in dieser Beilagenredaktion produziert wurden. Ich würde dann wahrscheinlich zu einem abwägenden Urteil kommen. Aber nochmals, das ist in vielen Verlagen durchlässig geworden. Und der Kollege Heiser hat übrigens auch vor, ich glaube, 2 Jahren eine interessante Recherche gemacht, wo er Anzeigenverkäufer danach gefragt hat. Und die haben dann gleich die Redaktion, haben Artikel, haben werbliche Berichterstattung offensiv angeboten. Da hat er auch eine verdienstvolle Recherche zweifelsohne gemacht. Also das ist ein chronisches Problem, mit dem wir uns seit langem rumschlagen. Das ist sozusagen nicht der Skandalon, der dann gleich die ganze Zeitung in Zweifel zieht, sondern es ist immer wieder Anlass, die Maßstäbe zu schärfen, und es sollte ein Aufruf für uns Journalisten sein, aufmerksam zu bleiben und sich jegliche Dreinrede der Anzeigenabteilung zu verbieten. Und klar ist für mich auch, eine Versuchung, der auch die Süddeutsche Zeitung vielleicht in früheren Jahren erlegen ist, diskreditiert natürlich nicht ihre großen journalistischen Enthüllungsleistung heute, wenn wir an SwissLeaks denken.
Kommen wir damit zu dem anderen Problemfeld. Im Netz kursiert ja mittlerweile für diese Veröffentlichungen von Sebastian Heiser das Kürzel SZ-Leaks. Wir kennen Leak als das englische Wort für Leck, also wenn Geheimnisse, die es wert sind, dass die Öffentlichkeit davon erfahren sollte, nach außen gebracht werden. Ist Sebastian Heiser sowas wie ein Whistleblower jetzt in Ihren Augen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Dieses Etikett ist nur dann angebracht, wenn jemand legitimerweise und notwendigerweise Missstände aus einem internen Bereich, aus einem Geheimbereich an die Öffentlichkeit bringt. Hier ist für mich die Lage aber eine andere. Es wurde berichtet aus einer Redaktion heraus, und da sehe ich schon ein paar Probleme. Wozu gibt es eine Redaktion? Eine Redaktion soll gute journalistische Produkte erstellen zum Nutzen der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit wird schlau gemacht durch die Arbeit einer Redaktion. Und ganz wichtig ist, dass alle, die außerhalb der Redaktion sind, die vielleicht betroffen sind von sehr kritischer Berichterstattung, seien sie in Politik oder in der Wirtschaft, dass diese Kreise nicht vorzeitig von Rechercheplänen einer Redaktion erfahren. Und deswegen ist dieses Institut des Redaktionsgeheimnisses sehr, sehr wichtig für das Funktionieren einer freien Presse, die sich ja übrigens auch gegenüber dem Staat abschotten muss.
Also demzufolge wäre für Sie auch die Methode der versteckten Aufzeichnung nicht gerechtfertigt?
Nicht gerechtfertigt, richtig. Man muss dazu erstmal grundsätzlich vergegenwärtigen. Das Mitschneiden des vertraulich gesprochenen Wortes ist grundsätzlich verboten. Paragraf 201 Strafgesetzbuch deutet ein paar Ausnahmen an, über die dann aber im Grunde nur in Rechtsprechung entschieden werden kann. Wann könnte diese Methode gerechtfertigt sein? Erstens, wenn ich als Journalist an die begehrten und notwendig öffentlich zu diskutierenden Informationen anders als durch heimliches Mitschneiden nicht herankomme. Und zweitens, fast noch wichtiger, dass das zu berichtende Faktum so gewichtig ist, dass diese Methode, die ja die Persönlichkeitsrechte der Abgehörten zweifelsohne verletzt, gerechtfertigt sein könnte. So, aber jetzt zu diesem konkreten Fall. Hier haben wir es mit mutmaßlicher Schleichwerbung zu tun, die aber ein chronisches Problem in vielen Medien ist. Und ist es da gerechtfertigt, als Journalist Kollegen abzuhören? Da sage ich, nein, das ist nicht gerechtfertigt. Erstens, das Thema kann man auch anders beschreiben, kann man anders thematisieren. Aber vor allem, dieses Redaktionsgeheimnis wird sozusagen als Kollateralschaden beschädigt. Und da frage ich mich, wo kommen wir hin, wenn wir Journalisten anfangen, uns gegenseitig abzuhören? Dann zieht nämlich in deutsche Redaktionen ein Klima des generellen Misstrauens ein, wo sich kein Chefredakteur, kein Reporter mehr sicher sein kann, wenn ich jetzt in einer Redaktionskonferenz den Namen eines Informanten fallen lasse, wenn ich ein ganz heikles Thema erstmals in der Redaktionskonferenz vorschlage, da müssen wir ran, sage ich zu den Kollegen, ich kann mir dann nicht mehr sicher sein, dass das nicht vielleicht doch vorzeitig an die Öffentlichkeit oder eben an die interessierten Kreise kommt, also Politik, Wirtschaft und all das, was wir uns vorstellen können, Kriminalität, dass die also gewarnt sind, dass die schlafenden Hunde vorzeitig gewarnt sind. Diese große Gefahr sehe ich, wenn es akzeptiert gilt, auch in Redaktionen, in diesem schützenswerten Geheimbereich des freien Journalismus, Abhörmaßnahmen zu vollziehen.
Also kann man vielleicht sagen, der Zweck heiligt dann doch nicht alle Mittel?
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wie gesagt, nochmal Thema betrachten, ist das Thema relevant genug? Und dann, wo höre ich denn eigentlich an? Beschädige ich da nicht etwas ganz Wichtiges, ohne es vielleicht auch zu wollen?
Ist das Ganze dann thematisch nur ein Sturm im Wasserglas, wie Ihr Kollege Journalistikprofessor Frank Überall mutmaßt, oder gehört eine solche Geschichte dann nicht vielleicht doch an die Öffentlichkeit und man müsste hier juristisch anders werten?
Also es ist ja gesagt worden, das sei eine strafbare Handlung und der Kollege gehöre fast verurteilt, so etwas habe ich gehört. Dem würde ich mich überhaupt nicht anschließen. Natürlich machen Journalisten auch Fehler. Über Fehler von Journalismus geredet werden, die müssen Konsequenzen haben. Aber ich bin überhaupt gegen eine Juristifizierung des freien Journalismus. Was meine ich damit? Wir erleben seit vielen Jahren, dass Objekte von Berichterstattung sich juristisch gegen drohende Enthüllungen und Ähnliches zur Wehr setzen. Und das ist natürlich überhaupt gar keine gute Entwicklung. Und insofern bin ich auch dagegen, dass etwa jetzt ein Medienhaus wie die Süddeutsche rechtlich gegen den Sebastian Heiser vorgeht.
Soweit Volker Lienthal von der Uni Hamburg, Professor für Praxis des Qualitätsjournalismus. Bevor der eigentliche Skandal bei der Taz so richtig erkennbar war, gestern Nachmittag, der auch angesprochene Journalistikprofessor äußerte sich dazu übrigens bei newsroom.de, Bühlend bei dir. Wie schätzt du die ganze Sache ein?
Ich finde, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir darüber sprechen, was passiert mit unseren Tageszeitungen, was passiert mit unseren Medien. Ist die Situation so, dass dadurch, dass es den Medienhäusern wirtschaftlich wirklich schwierig teilweise geht, dass Firmen es leichter haben, auf die redaktionellen Seiten zuzugreifen. Das ist ein wichtiges Thema über die Art und Weise, wie man jetzt zu diesen SZ-Leaks gekommen ist. Darüber kann man streiten und das ist auch nicht in meinem Sinne, dass man sagt, man muss jetzt abhören. Ich finde, das Thema ist ein wichtiges Thema, aber es ist kein Thema, was man nicht ohne Audiofiles, ohne andere Leute abzuhören, ohne dass sie es wussten, in einer vernünftigen Form hätte erzählen können.
Die investigative Arbeit von Sebastian Heiser sollte in dieser Woche eine seltsam merkwürdige Drehung bekommen. Dazu gleich mit Bülent Ürik. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin. Der heutige Taz-Journalist Sebastian Heiser griff also die Süddeutsche Zeitung an und wollte ihnen ein doppeltes Spiel nachweisen. Heiser ist ein Investigativjournalist, dem es mit zu verdanken ist, dass die Taz Wasserverträge veröffentlichte. Verträge, die, Zitat, dokumentieren, wie das Land Berlin den privaten Anteilseignern eine Gewinngarantie eingeräumt hat, die selbst das Landesverfassungsgericht nicht aushebeln konnte. Er wurde dafür als Journalist des Jahres 2010 ausgezeichnet. Hören wir seine Dankesrede.
Ich freue mich, dass die Jury sich dafür entschieden hat, das WikiLeaks-Prinzip oder was wir bei uns Open Taz nennen, zu prämieren. Das Prinzip ist, dass es einen festen Ansprechpartner in der Redaktion gibt für Leser, an den sie sich wenden können. Da meine ich nicht nur für Leser, deren Handyrechnung zu teuer ist oder die Abrechnung, die Probleme mit der Nebenkostenabrechnung von ihrem Vermieter haben, sondern Leser, die Informationen haben und die gerne loswerden möchten. Jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel, die Berliner Wasserverträge, die ich bekommen habe und dann, um sie zu veröffentlichen, hat mir meine Quelle gesagt, hat diese Quelle vorher auch einer anderen Redaktion versucht anzubieten und dort die Redaktion hat sie aber niemanden gefunden, der Interesse daran hat, sich diese 200 Seiten Verträge durchzuarbeiten und das dann irgendwie journalistisch zu bearbeiten. Ich glaube, es braucht solche Ansprechpartner. Warum wenden sich die ganzen Leute an WikiLeaks? Ich hörte, da hängen noch tausende Dokumente bei denen der Warteschleife, um darauf veröffentlicht zu werden. Ich glaube, es braucht Vertrauen in Zeitungen, in klassische Medien. Es muss ja nicht sein, dass WikiLeaks diese Dokumente entgegennimmt, dann unter zweifelhaften Konditionen wieder uns in den Medien gibt und damit wir sie dann veröffentlichen können. Ich finde, das könnten wir auch gut gleich selber bekommen. Deswegen möchte ich auch Sie dazu aufrufen, in Ihren Medien einen Ansprechpartner für Informanten zu haben. Es gibt ja in der Regel schon Leute, die sich gerne mit trockenen Themen oder mit komplizierten Vorgängen beschäftigen. Und das offensiv nach außen zu kommunizieren oder so jemanden bei sich neu einzustellen. Ich bin davon überzeugt, es gibt genug brisante Unterlagen in den Aktenschränken von Behörden und Unternehmen, dass es für alle von uns reicht. Vielen Dank.
Nun steht ausgerechnet Sebastian Heiser unter Tatverdacht, bei der Taz eingebrochen zu haben und auch Daten gestohlen zu haben, Bülent. Du hast seinen Namen nicht publiziert. Du hast nur davon geschrieben, dass es einen vermutlichen Keylogger-Einsatz bei der Taz gab. Das haben nun ZAP und Welt.de getan, den Klarnamen sozusagen bekannt zu geben. Warum hast du ihn in deiner Meldung unter newsroom.de anonymisiert? Das ist so eine wichtige Information, also die beiden Ereignisse SZ-Leaks und Tazgate ja irgendwie zusammenführen.
Ich halte den Namen oder die Nennung des Namens eines Journalisten, der dem diese Tat vorgeworfen wird, zu nennen, in dem Fall immer noch nicht für so relevant, dass wir sie nennen müssen. Also Namen von Verdächtigen zu erwähnen, ist ja immer eine Abwägung zwischen Pressefreiheit, öffentlichem Interesse und Persönlichkeitsrecht. Das muss uns halt klar sein. Und wir haben ja auch einen Pressekodex und dort steht ja auch, dass wir Verdächtige nicht identifizierbar erwähnen sollen, darstellen sollen in unseren Berichten. Und wer es nun erstmal ist, dem diese Tat vorgeworfen wird, das ist nicht wichtig. Das Wichtige ist, dass wir die Geschichte erzählen, was da passiert.
Und die werden wir nach dem Verkehrsservice hier erzählen. Du hast fast minutiös darüber recherchiert. Erstmal bis hierhin vielen Dank. Bülent Ürik, er ist der Chefredakteur von newsroom.de.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Bülent Ürik, er ist Chefredakteur von newsroom.de und hat ja doch, man muss sagen, im Schatten der Öffentlichkeitsarbeit der Taz recherchiert. Wie schwierig war es, die Geschehnisse zu rekonstruieren?
Das weißt du ja selber. Es ist immer schwer, in Medienhäusern zu recherchieren, weil die Kolleginnen und Kollegen in eigener Sache immer gerne mauern.
Ja, erzähl, was hast du für Quellenmaterial und wie glaubwürdig hat sich das Puzzle dann für dich zusammengesetzt?
Ich habe versucht und es auch geschafft, dann mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, die bei der Taz auch beschäftigt sind. Und die haben mir dann helfen können, dieses Bild zusammenzusetzen, über das wir dann gestern auf newsroom.de zuerst berichtet haben. Was ist passiert? Mitte der Woche ging ein Techniker zu einem Arbeitsplatz, ein Rechner musste ausgetauscht werden. Was sieht er da? Ein Keylogger. Ein Keylogger, für alle, die so etwas noch nie in der Hand hatten, ist sowas, sieht aus wie ein USB-Stick. Also ganz eigentlich völlig harmlos, nur so harmlos sind diese Geräte gar nicht. Diese Keylogger, die können alles aufzeichnen, was der Autor in die Tastatur schreibt. Also auch die Passwörter, auch Mails und die können, die speichern das ab, ohne dass der Autor, der da an der Tastatur sitzt und den Rechner bedient, es irgendwie bemerkt.
Ja, aber was passierte dann? Also ich meine, so ein Teil zu entdecken, da ist ja erstmal sicherlich Alarmstimmung.
Ja, also die Alarmstimmung sah so aus, dass der Techniker erstmal gewartet hat, wer kommt denn jetzt und wie versucht er sich vielleicht rauszureden? Der wartete und gerade als er gehen wollte, kam dann ein Kollege und hatte eine Zeitung unterm Arm und wollte dann diesen Keylogger an sich nehmen. Es kam zu einer Diskussion, in dem dann gesagt wurde, das sei ein ganz normaler USB-Stick. Und was natürlich der Techniker dann sagte, das ist nicht richtig, das ist ein Keylogger. Und alles kam ins Rollen.
Ja, was passierte dann? Dann gab es plötzlich einen Einbruch. Wie steht der im Zusammenhang mit dem, was wir gerade von dir gehört haben?
Also am Donnerstagmorgen gegen 5.40 Uhr bestätigte mir die Polizei, gab es eine Anzeige, dass bei der Taz die erste Tür aufgebrochen worden sei. Eine Reinigungskraft hatte das entdeckt. Bei der Taz sieht es so aus, dass für die Außentür ein Schlüssel benötigt wird und für die zweite Tür gibt es dann ein Codewort. Und diese zweite Tür war nicht beschädigt, da gab es auch gar nichts. Nur muss man wissen, dass bei der Taz seit Jahren immer das gleiche Codewort benutzt wird, also die gleiche dadurch dann auch viele Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel nicht mehr dort arbeiten, eigentlich immer noch reinkommen könnten, wenn sie die erste Tür meistern würden.
Aber wofür spricht diese, nach deiner Meinung, diese beiden Ereignisse? Einbruch und die, ja, ich sag mal, Überführung eines TAZ-Mitarbeiters, dort geheime Dokumente möglicherweise gespeichert zu haben auf diesem Keylogger. Das, also bricht man bei sich selber ein oder was? Also, oder sind das zwei verschiedene Sachen, die jetzt bloß geklärt werden müssen noch?
Also im Haus heißt es, dass ein Zusammenhang herrscht. Nur dieser Zusammenhang kann auch nicht ausgeschlossen werden, aber er ist auch nicht erwiesen. Also man kann jetzt nicht sagen, oh, das ist jetzt definitiv der Fall, dass der Kollege in das TAZ-Gebäude eingedrungen ist, um möglicherweise andere Dokumente oder andere Sachen zu sichern, die er nicht mehr so in der Schnelle der Zeit am Mittwoch hatte mitnehmen können.
Nun, Taz und Sebastian Heiser schweigen jetzt. Die strafrechtliche Aufarbeitung gibt ihnen auch das Recht dazu, muss man sagen. Dennoch ist ja diese Angelegenheit insofern von öffentlichem Interesse, als dass hier das Vertrauen in das für investigativen Journalismus wichtige Redaktionsgeheimnis extrem erschüttert ist. Die Taz ist ja als Ansprechpartner möglicherweise beschädigt. Das könnte auch ein generelles Misstrauen erzeugen, den Medien etwas anzuvertrauen. Dahinter wirkt ja der Schleichwerbevorwurf in Richtung Süddeutsche Zeitung eher harmlos. Wie schätzt du das ein?
Also ein Schleichwerbevorwurf gegen die Tageszeitung. Und wir sprechen über Tageszeitung, die massiv von der Bevölkerung als Informationsquelle Nummer eins immer noch weiterhin betrachtet werden, ist wahnsinnig schlimm und muss aufgearbeitet werden, und zwar branchenweit. Also das ist kein Thema, was jetzt einfach nur abgetan werden kann dadurch, dass man sagt, bei uns findet das nicht statt, bei uns, oder das machen alle, und das ist nicht die Entschuldigung. Also wir müssen, wenn wir mit unseren Leserinnen und Lesern kommunizieren oder denen etwas in die Briefkästen bringen, unsere Tageszeitung, da sind Sonderseiten drin, unseren Leserinnen und Lesern muss klar sein, dass das anzeigengesteuert sind, dass das Anzeigenseiten sind. So, ich finde beides, also diese SZ-Leaks und auch dieses Taz-Gate, das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Geschichten und ganz andere Themen, die aber immens wichtig sind für die Entwicklung des Journalismus in Deutschland.
Nun müssen wir immer noch sagen, es sind Mutmaßungen. Das muss man an dieser Stelle wirklich nochmal explizit herausstellen. Der Verdächtige darf sich am Montag stellen, einer, glaube ich, sowas wie internen Redaktionskonferenz. Ist das sinnvoll oder sollte man nicht dann doch, Professor Volker Lienthal hat gesagt, nicht mit juristischen Mitteln aufarbeiten, aber sollte man nicht vielleicht doch das Ganze dann nicht vor einem Redaktionstribunal stattfinden lassen, sondern hier die Polizei einschalten? Was hältst du davon?
Also die Einschaltung der Polizei würde nicht zur Taz selbst passen. Auch wenn viele Kollegen sagen, Mensch, eure Daten könnten weg sein, eure Sachen könnten weg sein. Also wir sprechen über einen erfahrenen, einen Kollegen, der sich viele Meriten verdient hat in den vergangenen Jahren für seine journalistische Tätigkeit. Viele haben ihn gelobt, weil er investigativ gearbeitet hat und Sachen aufgedeckt hat, die Leute, die zum Umdenken geführt haben. Diese Situation, so sie denn auch tatsächlich in dieser Form auch zutrifft. Also was wir wissen ja einfach aus verschiedenen Quellen, aber wir haben ja weder mit dem betroffenen Kollegen noch eine vernünftige Aussage aus der Chefredaktion oder Geschäftsführung der Taz. Also uns muss klar sein, dass die Taz dieses Thema am Montag zwar mit dem Kollegen dann auch in einer internen Sitzung, wie auch immer, bespricht, aber danach muss sie das auch aufarbeiten. Danach muss sie auch klar deutlich machen, dass, vielleicht muss da ein Dossier her, vielleicht, also die Taz ist ja dafür bekannt, dass sie offensiv mit schwierigen Sachen auch umgehen kann, und die Chefredaktion versteht es ja auch, Themen zu setzen und umzusetzen, und da sind die beiden Kolleginnen und die beiden Kollegen an der Spitze von der Taz gefordert, das auch wirklich durchzusetzen und durchzuführen. Also Aufklärung in eigener Sache, sobald das im Haus intern alles geklärt ist.
Meint Bülent Ürik, er ist Chefredakteur von newsroom.de und hat in dieser Angelegenheit recherchiert. Mir wurde zumindest bedeutet von der Taz, dass man erstmal nur aus juristischen Gründen schweige und hat ja bei mir den glaubhaften Eindruck hinterlassen, dass man sich dann tatsächlich auch an die geeignete oder geneigte Leserschaft in diesem Zusammenhang wenden wird. Ich werde Sie, liebe Beitragszahlerinnen und Zahler, natürlich über den Stand dann auch an dieser Stelle informieren. Vielen Dank erstmal, Bülent Ürik.